SWR aktuell Kontext.
Das große Multiplex-Kino mit modernster Technik und 20 Sälen, das kleine Programmkino mit ein paar plüschigen Sitzplätzen und Spartenprogramm. Die Kinolandschaft in Deutschland ist sehr vielfältig. Etwa 250 Lichtspieltheater gibt es allein in Baden-Württemberg, an die 70 sind es in Rheinland-Pfalz. Während der Berlinale schauen wir auf die Kinobranche. Wie schlägt die sich angesichts der immer größeren Konkurrenz durch die Streaming-Dienste? Werden Filme für die große Leinwand auch in Zukunft noch gefragt sein? Darum geht es jetzt in SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Stefan Eich. Das größte Filmfestival Deutschlands, die Berlinale, läuft wieder. Viele Filmstars laufen dort über den roten und über andere Teppiche. Das Kino steht wieder ganz groß im Rampenlicht und die Säle in Berlin sind dabei eigentlich immer voll besetzt. Aber wie sieht es abseits dieses großen Festivals aus? Gehen die Menschen überhaupt noch ins Kino? Welche Zukunft hat die Filmbranche in Zeiten von Streaming? Wir wollen auf das Ganze mal aus Sicht der Kinobetreiber schauen. Christine Berg ist Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater. Mein Kollege Andreas Fischer hat mit ihr gesprochen und wollte als erstes wissen, was denn ein Besuch im Kino kann, was ein Abend auf dem Sofa vor dem 4K-Fernseher nicht leistet.
Herr Fischer, ganz viel. Es ist vor allen Dingen einzigartig. Und ich glaube, das Allerwichtigste dabei ist, dass ich Film in Gänze erleben darf. Das heißt, ich bin in einem großen Raum, ich habe eine große Leinwand, ich habe meistens die beste Tontechnik. Das heißt, ich bekomme wirklich so ein ganz besonderes Erlebnis. Und was Kino nochmal besonders macht, ist, dass ich mit fremden Menschen etwas gemeinsam erlebe. Wir kennen das alle, wenn wir im Kino waren, einen Film gesehen haben, wo wir vielleicht zu Hause gar nicht so viel gelacht hätten, aber das plötzlich lacht man ganz viel, man weint vielleicht mit, weil man eben in einer Gemeinschaft ist. Und das ist das Besondere. Das kann nur Kino.
Die Branche in Deutschland hat sich zwar nach Corona wieder etwas erholt, aber die Besucherzahlen in den Kinos haben das Niveau von 2019 bisher nicht erreicht. Liegt das dann vor allem an der Streaming-Konkurrenz, so an Netflix, Amazon, Disney Plus und Co.?
Also es liegt an vielen Dingen, sicherlich auch an den Streamern, weil die natürlich, das muss man auch sagen, auch tolle Filme präsentieren. Aber wir haben das Pech gehabt, nach der Pandemie gab es den Streik in Amerika. Es wurden keine großen Projekte mehr angegangen. Und dieses Loch haben wir die letzten anderthalb Jahre gespürt. Man könnte auch anders auf die Zahlen gucken. Wir sind froh, dass wir überhaupt das Niveau, was wir die letzten Jahre hatten, noch halten konnten, obwohl es keine großen Blockbuster gab. Da hat uns der deutsche Film sehr geholfen, vor allen Dingen in den letzten Wochen. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, was demnächst kommt, dann sind wir sehr optimistisch, dass wir wieder die alte Benchmark erreichen können.
Nun machen ja viele Kinobetreiber schon wahnsinnig viel, um Publikum anzulocken. Es gibt mittlerweile auch Angebote, die weit über den Film hinausgehen. Sie zeigen zum Beispiel Stummfilmklassiker wieder mit Live-Musik. Es gibt Themenwochen. In manchen Kinos kann man mittlerweile sogar auf der großen Leinwand Videospiele spielen. Muss Kino also mittlerweile auch immer ein bisschen mehr sein als nur der Film?
Ja, absolut. Und das ist auch die Zukunft. Und was zum Beispiel sehr beliebt ist, gerade in der Fläche, sind Theatervorführungen, Opern. Was ich total verstehen kann, wenn man in einer Region lebt, wo es vielleicht keine Oper gibt, ich aber Opernliebhaberin bin, dann bin ich natürlich glücklich, wenn ich ein Kino vor Ort habe, was das zelebriert. Kinobetreiber zelebrieren sowieso inzwischen bestimmte Events. Zum Beispiel bei einer Lady Night, ich komme und ich bekomme ein Glas Sekt umsonst. Bei Opern gibt es womöglich eine Pause und es gibt kleine Snacks. Wir müssen das tun. Wir müssen uns abheben. Wir können nicht mehr einfach nur Filme abspielen und uns nicht drumherum ausdenken.
In Umfragen geben junge Menschen und Familien an, dass ihnen Kinotickets mittlerweile teilweise zu teuer sind. Und dann kommen ja dann oft noch die Preise fürs Popcorn, die Getränke obendrauf. Wenn man da als vierköpfige Familie ins Kino geht, zahlt man schnell schon mal 60, 70 Euro pro Besuch. Können Sie das nachvollziehen, dass sich das manche nicht mehr leisten können und wollen?
Wir alle merken, der Euro ist nicht mehr das wert, was er mal wert war. Das kann ich total nachvollziehen. Was wir immer wieder erstaunlich finden, wenn eine Familie oder wer auch immer, einzelne Personen, ein Freizeitangebot in Anspruch nehmen wollen, dann sind wir im Vergleich zu allen anderen das günstigste Angebot, was es überhaupt gibt. Durchschnittliche Kinoticket in Deutschland kostet 9,71 Euro. Wenn Sie natürlich samstags abends gehen, Sie möchten den besten Platz haben, der Film hat auch noch Überlänge und ist noch 3D, dann geht der Preis natürlich hoch. Aber wir haben ganz viele Angebote, gerade für Familien, dass man preisgünstig ins Kino gehen kann. Dass man Kino mit Streaming vergleicht, wird Kino nicht gerecht, sondern ich muss ja Kino vergleichen mit anderen Freizeitangeboten, die außerhalb der eigenen Wohnung sind. Und da sind wir das niedrigschwelligste Kulturangebot, was man überhaupt bekommt. Und ich kann nur jedem raten, wer sagt, ich möchte gerne ins Kino gehen, vielleicht geht man nicht samstags abends, sondern zum Beispiel sonntags nachmittags. Und dann ist das viel günstiger und es ist ein Erlebnis, was niemand vergessen wird.
Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater. Kino ist ein Gesamterlebnis, sagt sie, ist etwas Besonderes. Und trotzdem geht es der deutschen Filmbranche nicht gut. Große Studios erhalten weniger Aufträge und internationale Produktionen bevorzugen andere, preiswertere Produktionsstandorte. Das will die Politik jetzt ändern, in der Hoffnung, dass es bald wieder mehr Filmproduktionen in Deutschland gibt. Nicole Markwald berichtet.
Selbst der heimische Oscar-Preisträger Im Westen nichts Neues entstand größtenteils in Tschechien.
Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann.
Um den Filmstandort Deutschland zu stärken, soll nun eine Investitionspflicht für Streamingdienste wie Netflix, Disney oder Amazon kommen. Auch heimische Fernsehsender, die streamen, sind mit eingeschlossen. Geht es nach der Bundesregierung, sollen künftig mindestens 8% des jährlichen Umsatzes von Streamern in die lokale Film- und Serienproduktion investiert werden. Die Politik behält sich ein Mitspracherecht vor, wo dieses Geld hinfließt, beispielsweise nur in Filme in deutscher Sprache. Je mehr ein Anbieter zahlt, desto lockerer die Bedingungen. Zahlt ein Streaming-Anbieter beispielsweise 12% seines Umsatzes oder mehr, sollen die strikten Vorgaben nicht mehr gelten. Dann darf beispielsweise auf Englisch gedreht werden. So sollen hiesige Produktionsstätten für internationale Plattformen attraktiv werden. 12.000 Menschen sind in Deutschland in der Filmbranche tätig. Neue Aufträge dringend nötig. Für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Anja Weisgerber, ist die Pflicht zur Investition der richtige Weg.
Wir stellen mit dem Investitionspakt sicher, dass Streamingdienste künftig verbindlich zur Finanzierung europäischer und deutscher Filmproduktionen beitragen. Nach jahrelangen Verhandlungen haben wir den gordischen Knoten durchschlagen und geben der Filmwirtschaft hierzulande endlich echte Planungssicherheit.
Wer hier Gewinne macht, muss auch hier Verantwortung übernehmen, heißt es aus der SPD. Die Partei hatte auf eine verpflichtende Quote beharrt. Der parteilose Kulturstaatsminister Wolfram Weimer dagegen hatte sich lange für eine rein freiwillige Regelung stark gemacht. Sehr zum Missfallen von Sven Lehmann, Vorsitzender des Kulturausschusses. Der Grünen-Politiker ist zufrieden mit dem Kompromiss, allerdings nicht mit der Mindestquote von 8%.
Da geht aus meiner Sicht mehr. Wir sollten uns da eher an Ländern wie Frankreich orientieren. Die haben 20%, denn man darf nicht vergessen, die großen Streamer, die verdienen hier sehr, sehr viel Geld in Deutschland und sollten eben auch einen angemessenen Beitrag leisten, um den deutschen Filmstandort zu stärken.
Der Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland setzt nun weitere Bundesmittel frei. Die hatte das SPD-geführte Finanzministerium bislang zurückgehalten und auf eine gesetzliche Investitionspflicht gepocht. Damit erhöht der Bund die wirtschaftliche Filmförderung dauerhaft auf 250 Millionen Euro pro Jahr. Fast eine Verdopplung der bisherigen Mittel. Wie die Investitionspflicht durchgesetzt werden soll, muss der geplante Gesetzentwurf regeln. Der soll noch vor Ostern im Kabinett beschlossen werden.
Nicole Markwald darüber, wie die Politik sich für den Filmstandort Deutschland einsetzen will. Wie sieht die Zukunft des Kinos aus? Darum geht es in SWR Aktuell Kontext. Wenn sich die Branche verändert, muss sich auch der Nachwuchs neu orientieren. Für angehende Filmschaffende stellt sich also mehr denn je die Frage, welche Fähigkeiten sie brauchen und welche Wege realistisch sind. Die deutsche Kaderschmiede für Regisseure, Kameraleute, Drehbuchautoren oder Cutter ist die Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Ihre Absolventen haben schon viele Preise gewonnen, vom Studenten-Oscar bis zum Deutschen Filmpreis. Andreas Bareis ist seit vergangenem Jahr Direktor dieser Filmakademie Ludwigsburg. Der TV-Produzent hat 2008 dort selbst das Masterclass-Programm absolviert. Andreas Fischer wollte von ihm wissen, wie sich die Ausbildung an der Filmakademie seit damals verändert hat.
Die Ausbildung an der Filmakademie ändert sich fortwährend, nicht nur erst seit meiner eigenen Studierendenschaft in Ludwigsburg. Die Bandbreite, die wir in Ludwigsburg anbieten, ist so groß, wie das Filmschaffen groß ist. Fortwährend passen wir das an. Konkretes Beispiel. Heutzutage stellen sich alle die Frage, was eigentlich die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf das Filmschaffen ist. Promptet man plötzlich Filme? Und unsere klare Antwort ist nein. Kann man es einfach ignorieren? Da ist unsere klare Antwort auch nein. Und so bereiten wir unsere Studierenden vor auf einen angstfreien Umgang mit den neuen Tools. Und gleichzeitig setzen wir auf das, worauf es künftig auch ankommen wird, nämlich den Human Factor, die kreative Exzellenz. Und genau mit dieser Haltung, einerseits Technologie offen und andererseits den Künstler, die Künstlerin stärken, das zeichnet uns aus. Und das ist auch das, was den Wandel charakterisiert an der Filmakademie.
Schauen wir mal nochmal zum Thema KI. Sie haben gesagt, Sie wollen nicht, dass der Mensch im Filmbusiness durch die KI ersetzt wird. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, wie man KI einsetzen kann. Inwiefern ändert das auch die Inhalte der Studiengänge? Also kann man sich als junger Filmschaffender noch erlauben, überhaupt keine Ahnung von KI zu haben?
Das obliegt den Filmschaffenden, den Jungen, ob sie sich dem öffnen wollen oder nicht. Wir zwingen niemanden, aber wir legen es nahe. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir die Leute zu mündigen Nutzerinnen und Nutzern einer Maschine machen. Und da bieten wir jetzt ab dem ersten Semester sogenannte AI-Literally-Sessions an. Das heißt, wir lehren ganz bewusst die Möglichkeiten der Maschine, aber auch deren Grenzen, deren kreative Grenzen, aber auch deren ethische Grenzen. Und dann obliegt es unseren Studierenden, sich zu entscheiden, wollen sie die Maschine für sich nutzbar machen oder nicht.
Und gibt es gleichzeitig Sorgen, dass durch die KI in Zukunft viele Jobs wegfallen könnten in der Branche?
Absolut, absolut. Da darf man gar nicht um den heißen Brei drumherum reden. Das wird auch der Fall sein. Alles, was automatisierte Vorgänge sind, das wird künftig die Maschine übernehmen und sie übernimmt es zum Teil jetzt schon. Was eine große Herausforderung ist für unsere Studierenden, also gerade die Einstiegsjobs, das Assistieren, das ist eine Herausforderung für die jungen Filmschaffenden. Aber wir bilden ja die Leute aus, die letztlich an der Spitze des kreativen Schaffens stehen. Und die wird es künftig auch weiterhin geben.
Und die wollen natürlich auch in Zukunft am liebsten große Filme machen. Unsere Serie diese Woche hat den Titel Die große Leinwand. Ist da der Kinofilm für Ihre Absolventen noch so das Nonplusultra oder liegt der Fokus gerade durch die vielen Streaming-Anbieter mittlerweile eher so im Bereich Serie oder vielleicht sogar Kurzvideos für Social Media?
Also Kurzvideos für Social Media ist sicherlich nicht der Hauptfokus unserer Studierenden. Es gab eine Zeit, da hat der Streamer und die Möglichkeit, eines Tages für Netflix, Amazon, Disney und Co. zu schreiben, zu inszenieren, den Wunsch der Studierenden geprägt. Inzwischen stelle ich einen Wandel fest, dass unsere Studierenden dann doch wieder von der großen Leinwand, vom großen Kinofilm, sei er szenisch, aber auch dokumentarisch, zu träumen beginnen.
Und wie ist da aus Ihrer Sicht gerade der Markt? Schauen wir mal vielleicht auch auf Deutschland, ja, wenn ich jetzt Absolvent bin bei Ihnen, rauskomme aus dem Studium, in die Kinobranche gehen möchte, gibt es da genügend Geld, genügend Produktionsfirmen, die auch was produzieren und Leute brauchen?
Na, durch die jüngste Kompromisslösung in Berlin mit der Investitionsverpflichtung und der Freigabe der Fördermittel ist jedenfalls wieder Geld da. Gleichzeitig ist das schon ein herausfordernder Markt, ne? Da ist einerseits gibt es die großen Flaggschiff-Produktionen, sowohl fürs Kino als auch für den Streamingmarkt. Da wird richtig Geld reingebuttert. Und dann gibt es die vielen, vielen Low-Budget-Formate, die jetzt auch durch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz sicherlich noch lower werden. Was weggefallen ist und zunehmend wegfällt, ist dieses Mittelfeld, von dem viele gelebt haben und auch ganz okay gelebt haben. Das ist eine große Herausforderung, auch für unsere Studierenden dann.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie oft gehen Sie eigentlich ins Kino?
Ich gehe ziemlich oft ins Kino, schon allein deswegen, weil wir eine Filmakademie regelmäßig alle Filme, die bei uns hergestellt werden, gemeinsam schauen.
Andreas Bareis, Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Seit Donnerstag läuft die Berlinale. Und Berlinale, klar, das ist der rote Teppich, die Stars, die große Filmkunst. Neben großen Hollywood-Produktionen finden aber auch viele Arthouse-Produktionen ein größeres Publikum. Filme, die man sonst in den großen Kinos vergeblich sucht. Ihr Zuhause sind die Programmkinos. Kleine Lichtspielhäuser mit besonderer Filmauswahl und deutlich kleinerem Publikum. Bislang wurden sie von der Bundesregierung mit dem Zukunftsprogramm Kino gefördert, aber das ist jetzt deutlich zusammengestutzt worden. Das stellt die kleinen Kinos vor große Probleme. Ein Kino, das sich trotz schwieriger Bedingungen schon seit 70 Jahren hält, ist die Wied-Skala in Neitersen in Rheinland-Pfalz. SWR-Aktuell-Reporterin Sarah Mauer war dort und hat sich angeschaut, was dieses kleine Wunder am Leben hält.
Es ist Freitagabend gegen 19.30 Uhr. Langsam füllt sich das Foyer der Wied-Skala in Neitersen. Das Programmkino ist seit 70 Jahren eine echte Institution in dem 1000-Seelen-Ort im Westerwald. In den 1950er Jahren wurde das Gebäude einer ehemaligen Werkzeugfabrik zu einem Kino umgewandelt. Seit den 80ern erhält es jedes Jahr Auszeichnungen für sein besonderes Filmprogramm. Jetzt stehen etwa 20 Menschen in dem kleinen Gastraum vor dem Kinosaal und warten auf die 20-Uhr-Vorstellung, lachen und unterhalten sich. Viele von ihnen sind Stammgäste, wie Carina Müller.
In die Wied-Skala gehe ich eigentlich seit, ich würde jetzt mal sagen, 30, 35 Jahren. Also war auch oft so, dass ich in der Woche dreimal hier war, da die wildesten Programmfilme angeguckt. Habe ich immer sehr genossen.
Die Wied-Skala ist für die Menschen aus der Region weit mehr als nur ein Kino. Sie ist auch Veranstaltungsort für Theatergruppen und Bands aus der Region und vor allem ein wichtiger Treffpunkt. Zum Beispiel für Bernd Wölki. Er will heute mal keinen Film schauen, sondern trifft sich im Foyer mit einem Freund auf ein Bier.
Ist ein besonderer Ort. Also es ist ein sehr, sehr besonderer Saal, also weil der hauptsächlich so auch im Stil der 50er Jahre, wie er ursprünglich hier gestaltet wurde, auch erhalten ist. Und man kann sehr gut und gemütlich sitzen und tolle Filme gucken. Und die Leute, die kommen, sind nett. Also hier ist es immer ruhig und freundlich und schön und gute Unterhaltung und ich fühle mich wohl hier.
Wie für seine Gäste ist die Wied-Skala auch für den Betreiber Samuel Tomasiello seit 17 Jahren ein fester Bestandteil seines Lebens. Eigentlich hatte er nur einen Aushilfsjob gesucht, um die Zeit zwischen seinem Wehrdienst und dem Studium zu überbrücken.
Ja, da bin ich da hingegangen damals und bin irgendwie dann jedes Wochenende hier im Kino gewesen und bin seitdem auch nicht mehr hier weggegangen.
Als sich die alten Betreiber vor 2 Jahren dann zur Ruhe setzen wollten, übernahm er das Kino als Pächter, trotz des finanziellen Risikos. Seitdem kümmert er sich um alles, was anfällt, alleine. Verwaltung, Programmgestaltung, Verkauf, Vorführung, Putzen und kleinere Reparaturen. Denn Angestellte kann er sich nicht leisten, sagt Samuel.
Ich sag mal, hier in dem kleinen Standort ist es tatsächlich so, dass du das Geld, was du in den guten Zeiten machst, immer für den Sommer auf Seite packst, weil du weißt, im Sommer bleiben dir die Besucher weg. Es bleibt nicht wirklich viel hängen.
Auch Rücklagen konnte er noch keine bilden. Wenn mal was kaputt ginge, wäre er auf Fördermittel angewiesen. Aber im aktuellen Bundeshaushalt wurden die Förderprogramme für kleine Kinos stark zusammengestrichen. Ein Glück für Samuel, dass auch viele Leute in Neitersen erkannt haben, wie wichtig das kleine Kino für ihre Gemeinschaft ist. Sie haben 2024 einen Förderverein gegründet, der im Falle des Falls aushelfen kann. Zum Beispiel, wenn die Kasse mal kaputt geht und ersetzt werden muss. Trotzdem ist es nicht immer leicht, ein kleines Kino mitten auf dem Land am Laufen zu halten, sagt Samuel.
Was hat mich dazu getrieben? Das frage ich mich manchmal selber auch. Ich hänge hier dran. Das ist ein schöner Ort. Ich finde das toll, die Emotionen zu sehen, die Kino den Besuchern aufs Gesicht zaubert, ob die weinend hier rauskommen, ob die lachend hier rauskommen, ob du sie schon durch die geschlossenen Saaltüren lachend hörst. Ich finde das wunderbar. Ich glaube, es gibt kaum was anderes, was das so schafft wie das Kino.
Sie hören SWR Aktuell Kontext mit unserer Serie Die Zukunft des Kinos und ob Filme für die große Leinwand tatsächlich Zukunft haben. Eins gilt bei Kinofilmen schon lange. Ohne staatliches Fördergeld können sie oft nicht gedreht werden. Verena Schmidt ist Geschäftsführerin der Medienförderung Rheinland-Pfalz, an der sich neben dem Land auch der SWR finanziell beteiligt. Mein Kollege Andreas Fischer hat mit ihr gesprochen und wollte gleich zu Beginn wissen, wie wichtig die Berlinale ist für eine Förderanstalt wie die Medienförderung Rheinland-Pfalz.
Die Berlinale ist ein Platz, an dem man sich trifft, austauscht und netzwerkt. Und das ist ganz wichtig für uns und auch unsere Filmschaffenden. Wir bieten beispielsweise ein Lunch in der Landesvertretung im Weinkeller an, um Menschen zusammenzubringen und die Freundinnen und Freunde der rheinland-pfälzischen Filmkultur und Politik zum Miteinandersprechen zu bringen. Natürlich ist auch der Austausch mit anderen Förderanstalten für Kooperationen sehr, sehr wichtig für uns dort.
Ich habe vorhin diesen Satz, Kino, dafür werden Filme gemacht, genannt. Gilt der aus Ihrer Sicht noch?
Ja, Kinos sind für mich Orte gelebter Demokratie, wo Diskurse angeschoben werden, wo Menschen unterhalten, begeistert und inspiriert werden. Das brauchen wir. Wir brauchen Diskursqualitäten und am besten nachher auch noch nach dem Kino Treffpunkte, wo Menschen miteinander sprechen können, weil Kino sie inspiriert hat.
Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn in Rheinland-Pfalz, welche Projekte Sie fördern und welche nicht?
Wir haben unabhängige Jurys, einmal für den Gaming- und für den Filmbereich. Und da ist uns wichtig, dass Filme aus Rheinland-Pfalz kommen und auch in Rheinland-Pfalz gedreht werden. Das heißt, wir schauen, sind Rheinland-Pfalz-Effekte erfüllt? Kommt das Talent, die Firma aus Rheinland-Pfalz oder möchten die auch Drehtage bei uns durchführen? Das ist für uns immer ein ganz wichtiger Punkt. Und da müssen es natürlich auch spannende Projekte sein, die die Jury überzeugen.
Wie läuft denn dann, wenn man Glück hat oder einfach sehr gut ist und so einen Antrag bewilligt bekommt, wie läuft so eine Finanzierung ab?
Erstmal muss man bei uns online einen Antrag stellen, der von der Jury bewertet wird. Und wir fördern ja von der Projektentwicklung über Drehbuch, Produktion bis hin zu Postproduktion. Und wenn die Jury sich für den Antrag entschieden hat, dann gibt es meistens Finanzierungsunterlagen, die mit eingereicht werden. Und dann kann bei uns online das Geld abgerufen werden. Und das ist unterschiedlich hoch. Ein Drehbuch fördern wir natürlich mit weniger finanzieller Unterstützung als zum Beispiel eine größere Produktion, die dann häufig viel, viel mehr Geld kostet.
Gerade kleinere Filmproduktionsfirmen in Deutschland beklagen, dass der Kinomarkt hierzulande aktuell ganz schwierig ist und es sich teilweise nicht mehr lohnt, einen Film zu drehen. Die Branche fordert deswegen mehr Unterstützung von der Politik. Der Bund hat seine Fördersumme verdoppelt. Wie sieht's bei Ihnen in Rheinland-Pfalz aus?
Ja, wir freuen uns sehr über die Beteiligung des Landes und auch der Medienanstalt, die uns die Mittel schon verdoppelt haben. Der SWR und ZDF sind auch dabei und am Ende ist die Herausforderung dann doch immer wieder das liebe Geld. Die Mittel reichen häufig nicht bei uns. Das ist unsere Herausforderung, wenn wir in der Projektentwicklung, in der Drehbuchentwicklung die Projekte anschieben, die dann auch erfolgreich durch die Produktion zu bekommen. Weil Filme machen kostet Geld und das ist ein Punkt. Spannend dabei ist allerdings, dass die Mittel häufig auch in Effekten wieder in dem Bundesland zurückkommen. Das heißt, wenn die mit Bundesförderung dann aufgestockt werden oder auch Drehorte Geld einspielen in touristischer Hinsicht oder auch über zusätzliche Dienstleistungen, die in dem Land eingekauft werden. Das heißt, jeder Euro, der in den Film gesteckt wird, kommt mehrfach zurück. Und das ist wirtschaftlich spannend, aber auch kulturell und natürlich auch in der thematischen Setzung für ein Bundesland wichtig. Mhm. Wir bilden ja hier viele Talente aus an unseren Hochschulen und verstehen uns als Ökosystem. Und das bauen wir gerade auf, möchten es stärken und wollen da eben auch mit einer zielgerichteten, guten Förderung, die auch aus unserer Sicht weiter wachsen darf, die Talente im Land halten, damit die Geschichten aus Rheinland-Pfalz in Rheinland-Pfalz erzählen können.
Und Sie haben ja gerade schon angesprochen, im Idealfall sieht dann jemand den Film, denkt sich, oh, das ist aber eine schöne Landschaft und fährt dann auch nach Rheinland-Pfalz in den Urlaub. Dafür muss der Film aber natürlich erfolgreich sein. Wie schwierig ist das im Moment aus Ihrer Sicht auf dem deutschen Markt für heimische Produktionen, auch kleinere Produktionen?
Das ist eine Frage der Distribution. Wir sagen unseren Geförderten von Anfang an, überlegt euch, wer ist eure Zielgruppe und wie wollt ihr den Film an den Mann, die Frau, an die Menschen bringen. Kino ist ein Weg, aber wir haben natürlich auch die Sender, Kooperationen mit Sendern, dass man es im Fernsehen sehen kann, dass es auf Festivals läuft oder vielleicht sogar auch im Streaming. Und das ist eine Frage, was habe ich für einen Stoff, für welche Zielgruppe ist das, wo kann ich das am besten platzieren, damit es dann erfolgreich ist. Und Erfolg hat viele Facetten. Für uns ist es auch erfolgreich, wenn wir, wie mit unserem Dokumentarfilm Der Tod ist ein Arschloch, bis Shanghai auf Festivals laufen und Sichtbarkeit für Rheinland-Pfalz aus Rheinland-Pfalz erzeugen.
Verena Schmidt war das. Sie ist Geschäftsführerin der Medienförderung Rheinland-Pfalz, die auch Filmproduktionen unterstützt. Und das war SWR aktuell Kontext. Danke fürs Zuhören, sagt Stefan Eich.